Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 23. September. Zeit fürs Rabe Info heute mit folgenden Themen. Von Sprachen und Absichten. Die frisch gewählten Mitglieder des Bundesrates präsentieren sich. Von Stöcklis und Literaten, Reaktionen in den Wandelhallen des Bundeshauses. Und von Flaschenwasser und Menschenrechten, welche Folgen die Privatisierung von Wasser hat. Amik Chain Makai, Shanti Dibi.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Die durchschnittliche Ozonbelastung im Kanton Bern war im vergangenen Sommer eher hoch. Wie der Kanton Bern schreibt, war der Sommeranfang stark ozonbelastet, danach folgte ein kaum belasteter August. Die Unterschiede sind vor allem auf das Wetter zurückzuführen. Im Rahmen seines Luftmonitorings überwacht der Kanton Bern die Entwicklung der wichtigsten Luftschadstoffe. Im längerfristigen Trend sind die maximalen Ozonbelastungswerte geringfügig zurückgegangen. Im Juli wurde in Langenthal mit 219 Mikrogramm der höchste Ozonwert gemessen. Die Schwelle, ab welcher die Bevölkerung verstärkt über die Ozonbelastung informiert wird, wurde dieses Jahr bis zu 22 Mal überschritten. Letztes Jahr war dies nie der Fall. Kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Krankenkassenprämien fürs nächste Jahr legen Internetdienste eigene Schätzungen vor. Gemäß comparis.ch steigen die Krankenkassenprämien für Erwachsene im nächsten Jahr um durchschnittlich 8% an. Am härtesten trifft es junge Menschen. Versicherte zwischen 19 und 25 Jahren müssen mit 12% teureren Prämien rechnen, wie der Vergleichsdienst Comparis mitteilte. Ebenfalls höhere Prämien haben gemäß Comparis Versicherte mit hohen Franchisen zu erwarten. Comparis.ch stützt sich bei den Berechnungen auf die provisorischen Prämien für rund 3/4 der Versicherten. Die Krankenkassen selbst durften dieses Jahr ihre provisorischen Prämien nicht veröffentlichen. In New York ist der UNO-Millenniumsgipfel zu Ende gegangen. Dieser hatte zum Ziel, die Umsetzung der Millenniumsziele voranzutreiben. Am Gipfel konnten aber praktisch keine konkreten Hilfszusagen erreicht werden. US-Präsident Obama rief die reichen Länder auf, auch aus Eigeninteresse ihre Hilfen für die armen Länder zu erhöhen. Obama wie auch Generalsekretär Ban Ki-moon verwiesen auf Fortschritte bei der Bekämpfung von Armut und Krankheiten, mussten aber einräumen, dass noch nicht genug getan wurde. Von den 8 Millenniumszielen, die sich die UNO vor 10 Jahren gesetzt hatte, ist der Fortschritt bei der Rettung des Lebens von Millionen Müttern und Kindern am geringsten. Dazu hatte Ban schon vor seiner Abschlussrede ein milliardenschweres Gesundheitsprogramm angekündigt. Die Erstürmung einer Gaza-Hilfsflotte durch Israel war laut einer UNO-Kommission illegal und klar unverhältnismäßig. Bei der Erstürmung der Hilfsflotte im Mai kamen 9 Menschen ums Leben. Daraufhin hat der UNO-Menschenrechtsrat eine Untersuchung eingeleitet. Die Untersuchungskommission kommt nun zum Schluss, dass die israelische Marine bei dem Einsatz mit unakzeptabler Brutalität vorgegangen war. Das Argument der Sicherheit rechtfertige dieses Verhalten nicht, heißt es in einem abschließenden Bericht. Der Bericht basiert auf Gesprächen mit mehr als 100 Zeugen. Von Israel verlangt das UNO-Gremium, die Opfer zu entschädigen und beschlagnahmte Gegenstände zurückzugeben. Israel seinerseits erklärte, die Soldaten seien von den Aktivisten mit Knüppeln und Messern angegriffen worden und hätten zur Selbstverteidigung geschossen. Das Land lehnte die Untersuchungsmission des Menschenrechtsrates als parteiisch ab und unterstützt lediglich eine von UNO-General Ban Ki-moon eingeleitete Untersuchung. Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats sind zahlreiche Grindwale in der Nähe von Auckland gestrandet. Für einen Großteil der Tiere kam jede Hilfe zu spät. Von den rund 80 gestrandeten Grindwalen sind vermutlich fast 60 bereits tot, sagte eine Vertreterin des neuseeländischen Umweltschutzministeriums. Die stürmische See und starke Winde behinderten die Helfenden bei ihren Versuchen, die Wale wieder ins Wasser zu bringen. Erst vergangenen Monat waren über 60 Rindwale in der Gegend gestrandet. Wissenschaftler vermuten, dass das Schallortungssystem der Wale in flachem Wasser gestört wird und sie deshalb stranden. Möglich ist auch, dass ein krankes Tier die Orientierung verliert und die Herde ihm an einen Strand folgt. Zum Schluss noch das Wetter zum Herbstbeginn. Heute ist es zuerst noch recht sonnig. Im Tagesverlauf können Wolken aufziehen und es wird bis zu 22 Grad warm. Morgen bringt eine Kaltfront immer mehr Wolken und Regenschauer. Das Thermometer steigt noch auf 18 Grad. Danach sinken die Temperaturen weiter. Am Samstag gibt es bei 12 Grad viele Wolken und einige Regenschauer. Am Sonntag nimmt der Regen ab. Es bleibt jedoch wolkig bei 13 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Simonetta Sommaruga von der SP und Johann Schneider-Ammann von der FDP, das sind die beiden neuen Mitglieder des Bundesrates. Zum ersten Mal besteht die Landesregierung aus mehr Frauen als Männern und aus zwei Menschen aus Bern. Michael Spahr hat sich angehört, was die beiden neuen Bundesräte wenige Stunden nach ihrer Wahl zu sagen hatten.
Das Ziel, das ich verfolgt habe, das ich während meiner Kandidatur immer wieder genannt habe und das auch weiterhin mein Ziel ist, ist das Vertrauen in die Landesregierung und in die Politik zu stärken. Das ist mir ganz wichtig und ich möchte hier meinen Beitrag leisten, indem ich beitrage zur Verlässlichkeit, zur Ehrlichkeit und zur Glaubwürdigkeit in der Politik. Ich weiß aus meiner politischen Erfahrung, dass man sehr viel bewegen kann, wenn man lösungsorientiert arbeitet, offen ist, transparent ist. Und diese Arbeitsweise möchte ich auch im Bundesrat fortsetzen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem kleinen Land die Konkordanz pflegen und die Koalitionsregierung pflegen, die Kollegialität pflegen und eine Regierung repräsentieren werden, die nach außen eine Einheit darstellt und die nach außen auch schwierige Entscheide, auch Entscheide, die vielleicht persönlich nicht die vollste Überzeugung haben, gemeinsam vertreten, sodass das Vertrauen in die Regierung gestärkt werden kann. Vertrauen kann man nicht anbegehren. Vertrauen hat man sich über die Aktivität, über die Tätigkeit jeden Tag neu zu verdienen. Und sodass die Regierung das Land auch nach außen mit geschlossenen Reihen vertreten kann. Nach außen meint, je stärker wir, je geschlossener wir, je stärker wir daherkommen, umso mehr Respekt wird uns gezollt werden und wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir dem Land am besten dienen können.
Johann Schneider-Ammann hat es etwas schwieriger als Simonetta Sommaruga, die ja schon vorher praktisch Vollzeitpolitikerin war. Schneider-Ammann ist jetzt noch Mitbesitzer mehrerer Unternehmen.
Also ich werde mich komplett aus der Firma zurückziehen, auch was die Aktien anbetrifft. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und die gehen über auf die Nachfolgegeneration, auf meine Nachfolgegeneration, sodass dann nicht nur Kapital und Stimmrechte und Führungsverantwortung geregelt sind, sondern auch meine Seite komplett geregelt ist und das heißt völlige Unabhängigkeit von den Firmen.
Beide Neugewählten werden eine neue Unternehmung übernehmen. Welche ist noch nicht klar, denn die Departementsverteilung im Bundesrat findet erst nächsten Montag statt.
Ich bin offen für alle Departemente. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, wenn man für ein solches Gremium kandidiert. Und durch meine Tätigkeit im Ständerat habe ich ja einen sehr breiten politischen Rucksack und würde mir verschiedene Departemente zutrauen, unter anderem auch das UVEC, aber sicher nicht nur das UVEC. Wenn ich Strategien hätte, um irgendetwas am nächsten Montag zu beeinflussen, dann würde ich sie Ihnen jetzt sicher nicht sagen.
Ich weiß natürlich, dass die bisherigen Bundesräte zuerst einmal ihre Entscheidung fällen und ich werde am zu Beginn der kommenden Woche an diesen Diskussionen teilnehmen können. Und ich, Frau Sommaruga hat das bereits gesagt. Ich gehe davon aus, dass man bereits bei dieser erstmaligen Begegnung und bei der Diskussion, wer welches Departement sich beweisen kann, dass man wirklich miteinander zusammenarbeiten will und ein Team formen will. Sie wissen, es sind zwei Departemente jetzt zur Diskussion, weil die bisherigen Chefs abtreten, ob es dann Wechsel gibt und dadurch andere Departemente auch zur Diskussion stehen könnten. Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Ich traue mir die verschiedenen Aufgaben zu.
Beide kommen aus Bern, etwas, das es noch nie gab. Symbolisch haben beide gestern ihre Wahl in den 4 Landessprachen angenommen und bewiesen so eine regionale Offenheit. Rabe wollte wissen, wie weltoffen sie denn wirklich seien und fragte deshalb nach, warum sie ihre Ansprachen nicht auch in der globalen Sprache Englisch hielten.
Ich glaube, es ist eine Gepflogenheit, dass man in diesem Land die Landessprachen spricht. Und ich habe in den letzten Tagen sogar erlebt, dass wenn man das Englisch auch noch zu Hilfe genommen hat, dass das nicht nur gut ankommt. Also ich habe sehr, sehr bewusst versucht, die Landessprachen zu respektieren, so gut es ging.
Die FDP hatte in ihrem Hearing gewünscht, dass wir auch Englisch sprechen. Das habe ich dort gemacht. Ich könnte auch noch Spanisch anbieten. Aber ich finde, in einer solchen Situation, wie das Herr Kollege Schneider-Ammann gesagt hat, da sind die 4 Landessprachen angezeigt. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir beide nicht abgesprochen auf die gleiche Idee gekommen sind.
Sowohl Simonetta Sommaruga als auch Johann Schneider-Ammann wurden zwar erst nach mehreren Wahlgängen, dafür aber mit Glanzresultaten gewählt. Michael Spahr hat sich in den Wandelhallen des Bundeshauses umgehört.
Sichtlich erfreut bewegt sich der Berner Nationalrat und baldige Ex-Stadtpräsident von Biel Hans Stöckli durch die Wandelhallen.
Ich war erstaunt, die SVP hat sich verabschiedet, eigentlich bei der Auswahl der Kandidatin der SP. Und es ist zum ersten Mal eine Frauenmehrheit im Bundesrat. Und was noch viel wichtiger ist, es ist zum ersten Mal, dass eine sozialdemokratische Persönlichkeit aus dem Kanton Bern im Bundesrat sitzt. Bisher waren es immer Freisinnige oder SVP-Leute. Und das ist doch auch ein wichtiges Zeichen, dass sich im Kanton Bern einiges bewegt.
Seine Freude könnte auch deshalb besonders groß sein, weil er dank der Wahl von Ständerätin Sommaruga bald als deren Nachfolger in den Ständerat oder wie es auch genannt wird, ins Stöckli gewählt werden könnte. Stöckli ins Stöckli, eine Option.
Ich gebe zu, dass die Parteileitung mich hochoffiziell angefragt hat, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könnte und ich habe eine Bedenkfrist bekommen bis Ende Oktober, um diese Frage zu entscheiden. Es wird zweifellos die Fragestellung sein, welche Persönlichkeit hat die größten Wahlchancen und ist diese Persönlichkeit auch geeignet, diese Aufgabe dann zu übernehmen. Und ich werde in aller Ruhe jetzt während der Ferienzeit insbesondere nicht nur Abschied nehmen von meiner Stadt Biel, sondern auch die Frage beantworten, ob allenfalls eine Kandidatur meiner Seite vorhanden ist.
Der BDP-Politiker Werner Luginbühl, der zweite Berner Ständerat, ist auch zufrieden mit den Wahlen. Bis eine Nachfolge von Sommaruga gefunden wird, wird er der einzige Berner im Stöckli sein.
Es ist so, dass ich jetzt eine Weile allein sein werde, aber die Ausgangslage, denke ich, ist auch hier relativ offen. Ich denke, es wird eine Auseinandersetzung geben zwischen den bürgerlichen Parteien und den Linken, die den Sitz behalten möchten. Ausgang nach meiner Auffassung völlig offen.
Die Ständeratsersatzwahl könnte tatsächlich spannend werden, wenn neben der SP auch Grüne, SVP oder FDP-Kandidaten ins Rennen schicken werden. Spannend wird es auch nächstes Jahr werden, wenn Gesamterneuerungswahlen im Bundesrat anstehen. Die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder freut sich über die frisch gewählte Berner Vertretung im Bundesrat, aber gerade der zweite FDP-Sitz könnte in einem Jahr wieder ins Wanken geraten.
Ja, es ist klar, dass die FDP ihren Sitzanspruch nur behalten kann, wenn wir auch im Parlament den Rücken von den Wählerinnen und Wählern gestärkt erhalten. Und deshalb werden wir sicherlich unsere ganze Mobilisierungskraft aufwenden müssen, um die Wählenden von einer starken liberalen Partei überzeugen zu können, damit wir auch in Zukunft mit einer Doppelvertretung im Bundesrat sind.
Auch die Grünen werden voraussichtlich wieder für einen eigenen Sitz kämpfen. Die Kandidatur von Brigitte Wyss im Kampf um den freigewordenen FDP-Sitz hatte gestern keine Chance. Die Präsidentin der Grünen-Fraktion, Maja Graf, hatte ein Dilemma, als Wyss aus dem Rennen fiel.
Und es ist einfach klar, zwischen Frau Keller-Sutter und Herr Schneider-Ammann gibt es politisch keinen großen Spielraum. Die sind beide rechts der FDP anzusiedeln. Also musste man sich hier eigentlich einfach, vielleicht, ich kann jetzt nicht sagen, das weniger Schlimmere aussuchen, wenn ich jetzt pointiert sagen will.
Und von Jean-François Riem hat er auch Stimmen von den Grünen, von Ihrer Fraktion erhalten?
Also die große Mehrheit der Fraktion hat ihm keine Stimme gegeben.
Stimmen für den SVP-Kandidaten hat es aber offenbar doch auch von den Grünen gegeben. Auch aus der CVP erhielt Jean-François Riem Stimmen. Der Berner CVP-Vertreter Norbert Hochreutner allerdings stimmte für Sommaruga und Schneider-Ammann. Er ist aber aus einem ganz anderen Grund glücklich über den Ausgang der Wahl. Und das hat mit dem Ehemann von Simonetta Sommaruga zu tun, dem Schriftsteller Lukas Hartmann.
Also als Krimiautor habe ich große Freude, denn erstens war es spannend und zweitens hat Frau Sommaruga einen Mann, der ist auch Autor. Natürlich drei Stufen ober mir, er ist Literat, ich bin das nicht, aber indirekt hat es der Schriftstellerverein, wenn man so will, doch immerhin einen Tag der Freude, das habe ich auch.
Und mit dem Abgang von Leuenberger verschwindet ja ein Literat von der politischen Bühne. Also haben Sie das Gefühl, dass da jetzt Ersatz kommt in dem Fall?
Herr Leuenberger, hat jetzt sogar noch mehr Zeit. Ich würde sagen, ein neuer Stern der Literatur ist jetzt aufgegangen, weil jetzt hat er Zeit zum Schreiben. Übrigens auch Herr Merz hat auch Bücher geschrieben, der hat auch Zeit. Ich würde sagen, für die Literaten und die Literatur haben wir heute einen großen Tag.
Er wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr bei den Bundesratsgesamterneuerungswahlen große Freude haben, denn auch dann könnte sich wieder ein Wahlkrimi im Bundeshaus abspielen.
Soweit Michael Spahr mit dem Rückblick auf die Bundesratsersatzwahlen.
Rabe Info 95,6.
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ein Menschenrecht. Seit diesem Sommer steht das so in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Doch zunehmend wird Wasser zum Geschäft. Das bedeutet große Gewinne für Firmen und beschränkter Zugang zum Wasser für die Menschen. Der Film «Water Makes Money» thematisiert die Privatisierung des Wassers. Heute feiert er in Bern und in vielen anderen Städten Europas Weltpremiere. Wie Privatisierung des Wassers aussieht und welche Auswirkungen sie haben kann, hören Sie im folgenden Beitrag.
Wenn Wasser zum Geschäft wird, dann ist Wasser kein öffentliches Gut mehr, sondern unterliegt den wirtschaftlichen Interessen einer Firma. Generell geht man von zwei Arten aus, wie mit dem Wasser geschäftet wird. Einerseits ist da der steigende Verkauf von Flaschenwasser. Der ist problematisch und kann dazu führen, dass das Menschenrecht auf freien Zugang zu sauberem Trinkwasser beschnitten wird. Denn unter dem Verkauf von Flaschenwasser leidet die staatliche Versorgung von sauberem Trinkwasser. In Schwellenländern ist es die Mittelschicht, die sich das Flaschenwasser leisten kann. Und diese lasse sich immer häufiger von der Werbung der Großkonzerne beeinflussen und trägt so zu einer Unterversorgung mit sauberem Trinkwasser vom Hahn bei, erklärt Andrea Hüsser von der Erklärung von Bern.
Weil Konzerne wie Nestlé kommunizieren, dass das gesünderes Wasser ist, dass es gesundheitsfördernd ist oder weniger schädlich für die Gesundheit als das Leitungswasser, das aus den staatlichen Wasserversorgungssystemen fließt. Wenn immer mehr Leute umsteigen, lohnt es sich für die staatlichen Institutionen nicht mehr in die öffentliche Wasserversorgung zu investieren. Das heißt, die Infrastruktur gerät immer mehr in einen desolaten Zustand und die Wasserversorgung kann nicht mehr garantiert werden. Und das ist wiederum fatal für den ärmsten Teil der Bevölkerung, die sich das Wasser, das in Flaschen abgefüllt wird, nicht leisten kann.
Komme dazu, dass Großkonzerne wie zum Beispiel Nestle auch Wasserquellen aufkaufen. Wenn das geschieht, dann sinke die Qualität des zugänglichen Wassers und die Preise des Wassers steigen an.
Privatisierung von Wasser kann aber auch anders aussehen. Nämlich so, dass private Firmen die staatliche Wasserversorgung übernehmen. Und dies kann Folgen haben, die so nicht geschehen, wenn die Wasserversorgung in den Händen des Staates liegen würde.
Es ist möglich, dass die Unternehmen den Leuten, die die Rechnung nicht mehr bezahlen können, zum Beispiel den Hahn zudrehen. Die haben dann kein Wasser mehr. Beispiele rund um den Globus zeigen zudem, dass die Wasserpreise normalerweise steigen, wenn die Wasserversorgung privatisiert wird, und gleichzeitig sinkt die Qualität des Wassers.
Dass überhaupt staatliche Wasserversorgungssysteme privatisiert werden können, hänge damit zusammen, dass viele dieser staatlichen Wasserversorgungen in desolatem Zustand sind. Und wenn den Städten oder Gemeinden das Geld für die Instandsetzung fehlt, gehen die Wasserversorgungssysteme an Private über, in der Hoffnung, dass diese die Wasserversorgung verbessern.
Das heißt, sie erhalten die Konzession über mehrere Jahrzehnte und im Gegenzug muss die Regierung akzeptieren, dass der Konzern Profite macht. Wir sehen das im Fall von Berlin, dass die Berliner Stadtregierung seit 6 Jahren auf seine Gewinne verzichten muss, weil sie die vertraglich festgelegten Renditen vom Wasserkonzern, in diesem Fall ist das Veolias, bezahlen muss.
Die Probleme mit der Privatisierung von Wasser thematisiert der Film «Water Makes Money» von Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Dieser Film feiert heute in über 100 europäischen Städten gleichzeitig Premiere. Die Filmemachenden und die Veranstaltenden der Filmpremieren wollen so eine große Öffentlichkeit erreichen und sie auf das Thema Wasserprivatisierung sensibilisieren.
Man möchte die Systeme transparenter machen, wie die Finanzflüsse und die Handelsbeziehungen funktionieren. Denn der Zugang zum Wasser ist ein Menschenrecht. Als Privatperson kann man einerseits Organisationen unterstützen, die gegen die Privatisierung des Wassers kämpfen, und andererseits sich informieren, um der Politik eine Stimme zu geben. Die Tatsache, dass der Film an so vielen Orten gezeigt wird, löst ein Gefühl von Gemeinschaft aus und löst uns vielleicht auch ein wenig von dieser Ohnmacht, die wir sonst diesen großen Machenschaften gegenüber empfinden. Durch die öffentlichen Filmvorführungen können auch neue Netzwerke geschaffen werden. Man kann Erfahrungen austauschen untereinander und man kann voneinander lernen.
In der Schweiz gibt es die Filmpremiere von «Water Makes Money» heute Abend gleich 4-mal. In Bern ist der Film um 20 Uhr im Kino der Reitschule zu sehen. Danach findet eine Podiumsdiskussion statt mit SP-Nationalrat Carlo Sommaruga, mit Thomas Zeller vom DEZA und Andrea Hüsser von der Erklärung von Bern. Mehr Informationen zum Film und einen Trailer gibt's im Internet unter www.watermakesmoney.com.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 23. September. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
95,6 Rabe Info.
Abstimmungssonntag.
Mit Rabe bist du mitten drin.
Live aus der Ritschu.
Am Sonntag, 26. September.
Vom Nachmittag um 2 bis zum Abend um 10.
Die aktuellsten Abstimmungsergebnisse.
Meinungen und Reaktionen. Und Live-Musik.
Zum Beispiel vom King Pepe.
Das Gefühl hast, es kommt denen gut. Und traurig im Kopf ist ohne Mut. Und das Konto leer und die Wohnung
von Churchill.
Voll, hey Erich, ich frage mich, woher du die Zuversicht nimmst. Hast du wirklich das Gefühl, dass du das mal die Abstimmung gewinnst?
Oder am Molotow Brass Orchester und vielen mehr.
Rabe Abstimmungssonntag live aus der Ritschu.
Schaut ein am Sonntag, 26. September,
vom 2 Uhr am Nachmittag bis am 10 Uhr am Abend.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.